Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Stunde des Lokalmagazins. Heute wie immer mit einem Live-Gast, Lars Helmer vom LTT. Hallo, Lars.
Hallo, ich freue mich sehr, wieder mal hier zu sein.
Uns freut es auch, dass du hier bist. Was ist denn deine Rolle am LTT?
Ich bin Dramaturg am LTT. Wir sind insgesamt 4 Dramaturgen, 3 im Abendspielplan und einer im jungen LTT. Und als Dramaturgen sind wir natürlich die zuständige Abteilung, Stücke herauszusuchen, Stücke vorzuschlagen, die wir spielen wollen oder müssen. Und dann so ein künstlerisches Gesamtpaket dem Intendanten vorzulegen, damit er es absegne und damit wir dann damit starten können.
Und wie weit seid ihr dann als Dramaturgen bei der ganzen Erarbeitung dabei? Seid ihr nur mit der groben Konzeption beauftragt oder?
Nee, du musst dir das ein bisschen zweiteilig vorstellen. Sobald wir wissen, wir spielen das Stück XY, suchen wir den entsprechenden Regisseur dazu und bereiten mit dem dann die Fassung vor, also wo wollen wir hin mit dem Stück, welche Dinge nehmen wir vielleicht raus, kürzen es, weil es vielleicht zu lang ist, oder füllen es auf mit anderem Material, weil wir denken, man kann das Ganze ein bisschen aufpoppen. Und ich sage immer, solange diese Vorbereitungszeit ist, bist du als Dramaturg der beste Freund des Regisseurs, und ab dem Moment, wo er anfängt zu proben, bist du sein erster Kritiker. Weil dann gehst du als Dramaturg 3-4 Mal die Woche auf eine Probe und sagst du, lieber Regisseur, hier geht das in eine ganz andere Richtung, als wir besprochen haben, oder hier versteht ein Schauspieler gar nicht, was er sagt, also das müssen wir nochmal ein bisschen klarer kriegen. Wir sind also wirklich, ich sage mal, schon ein halbes Jahr, bevor überhaupt die erste Probe stattfindet, schon mittendrin im Thema. Und dann sind es nochmal 7 bis 8 Wochen Probenzeit bis zur Premiere. Dann schreibt der Dramaturg ein schönes Programmheft und dann kann das Ding raus.
Apropos Programmheft. Du bist ja auch hier, weil demnächst wieder Premieren starten im LTT. Sollen wir darüber mal sprechen? Also die nächste ist ja schon am kommenden Samstag, also genau. Nicht kommenden, übernächsten Samstag, 18.01. Was startet denn da im LTT?
Genau, morgen in einer Woche ist die Premiere von Judas. Das ist ein Monolog, also ein Stück für einen Schauspieler von Lot Fekemans. Lot Fekemans ist eine niederländische Autorin, die sich sehr oft damit beschäftigt, Figuren, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen oder am Rande stehen, zu Wort kommen zu lassen. Wir haben vor, ich glaube, 5 Jahren einen Monolog von ihr gespielt, der hieß Ismene, Schwester von. Und wer sich ein bisschen in der griechischen Dramenliteratur auskennt, weiß, Ismene ist die kleine Schwester von Antigone. Und Antigone ist die Heldin, die es wagt, ihren Bruder zu begraben, der im Krieg gefallen ist, obwohl der Herrscher das strikt verboten hat. Und Ismene ist immer so ein bisschen die Mitläuferin gewesen, und Lot Fekemans hat sie dann in einem wirklich guten Monolog mal erklären lassen, warum sie sich so verhalten hat. So, und jetzt kommt Judas. Wir alle wissen, Judas ist quasi der Verräter von Jesus Christus. Dadurch wurde Jesus Christus gefangen genommen und schließlich gekreuzigt. Und das Interessante ist ja, wenn du heute zum Standesamt gehst und ein Kind beispielsweise taufen lassen willst, du kannst jeden Namen der Welt nehmen, außer Kain, der seinen Bruder erschlug, also der erste Mörder der Bibelgeschichte war, und Judas, den Verräter von Jesus Christus. Diesen Namen nimmt kein Standesbeamter an. Denn für uns ist Judas ja einfach negativ geprägt. Wir sagen, das ist ein Verräter, durch den Judaskuss hat er Jesus Christus verraten, und der Messias, auf den wir wirklich so lange gewartet haben oder je nach christlicher oder atheistischer Auffassung noch immer warten, er hat ihn verraten und er hat ihn dadurch ans Messer geliefert. Und diese Geschichte, die nun Lot Fekemans erzählt, gibt Judas wirklich das Wort, was er nie hat sagen dürfen. Es ist keine Rechtfertigungsgeschichte, ganz im Gegenteil, sondern sie zeigt einfach jenseits von Schwarz und Weiß und ohne Wertung in Gut und Böse, stellt damit die Frage, ist Jesus oder ist Judas für uns stellvertretend gestorben? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil man sich wirklich religiös, egal wie religiös man wirklich ist, damit auseinandersetzen kann, konnte Jesus Christus wirklich zu diesem Allheilbringer werden, zu dieser großen christlichen Figur, nur weil Judas ihn verraten hat? Wie wäre das denn ausgegangen, wenn er es nicht getan hätte? Vielleicht würden wir heute überhaupt nicht über Jesus Christus sprechen. Und das ist schon eine sehr interessante Frage, die Lot Fekemans da stellt. Und wir haben mit Martin Bringmann einen Schauspieler, der nicht fest zu unserem Ensemble gehört, aber gehörte. Er war von 2004 bis 2007 bei uns im Ensemble. Und er ist genau der Richtige, um genau dieser Figur ein Gesicht und auch eine Stimme zu geben.
Spannend, aber ich kann mir vorstellen, dass sich da vielleicht manche extreme konservative Christen ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen können. Habt ihr das auch mit Angst davor? Oder
Angst haben wir nie, nein. Ja. Im Gegenteil, also wir sind ja gerne bereit zum Diskurs. Theater, finde ich, ist nicht nur, der eine spielt dem anderen was vor und dann geht man wieder nach Hause, sondern ich finde ja, Theater ist oder sollte so lebendig sein, dass man immer Lust hat, kontroverse Diskussionen zu führen. Und ich freue mich schon darauf, dass vielleicht religiös eher gefestigte Personen sich damit auseinandersetzen, was wir oder was vor allen Dingen die Autorin Lot Fekemans da an Thesen aufstellt.
Und gibt es denn am Ende eine Auflösung? Ist Jesus oder Judas für uns gestorben?
Ich werde den Teufel tun, das zu verraten. Es ist auch gar nicht so sehr die Frage, dass man eine Entscheidung zu treffen hätte. Wer ist jetzt hier der Good Guy oder wer ist der Bad Guy? Ich glaube, es geht ein bisschen darum zu verstehen, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Was wäre denn gewesen, wenn er ihn nicht verraten hätte? Und ich glaube, das ist der interessanteste Gedankengang, zu überlegen, oder zu erfahren, zu hören, es könnte ja auch anders gewesen sein oder es hätte anders verlaufen können. Und was hätte das für die ganze Christenheit, was hätte das heute beispielsweise auch im Konflikt der Religion? Denn, also seien wir ja ehrlich, also die meisten Auseinandersetzungen oder Kriege finden aufgrund von religiösen Missverständnissen statt, egal ob im Nahen Osten oder in Nordirland. Es sind immer entweder Katholiken und Protestanten oder es sind verschiedene muslimische Gruppen, die einfach nicht miteinander können, weil sie sich nicht zuhören oder weil sie das, was der andere als Weltbild oder als religiöses Weltbild hat, nicht akzeptieren. Und ich finde, das ist eine spannende Frage. Und diesen Diskurs zu führen, das ist das Wichtigere als die Frage, wie geht's dann aus? Also wer ist nun der Gute und wer ist der Böse?
Also ganz klar auch ein aktueller Bezug, trotz historischer, in Anführungszeichen, Grundlage.
Quasi. Definitiv, denn dieses Stück ist ja insofern auch zeitlos, weil wir einfach behaupten, Judas kann auch jetzt im Jahre 2020 einfach sich mal hinstellen und sagen, Leute, ich erzähle euch mal die Geschichte und ich erzähle sie euch auch genauso, wie sie war, aber ich stelle ein paar andere Fragen.
Inwiefern ist es denn, wenn man sich jetzt überlegt, als Zuschauer in das Stück zu gehen, wichtig, die Originalgeschichte zu kennen?
Also das ist gar nicht so wichtig, weil der Martin Bringmann als Judas das sehr, sehr gut anhand des letzten Abendmahls beschreibt. Das Bühnenbild ist auch quasi das letzte Abendmahl. Und er beschreibt da oder stellt da auch quasi jeden Mitspieler so vor. Und wer welche Haltung zu dieser ganzen Sache oder zu Jesus Christus hatte, da braucht man also keine biblische Vorahnung.
Das heißt, man könnte jetzt auch, wenn man selbst gar nicht gläubig ist oder eine andere Religion hat, dahin gehen.
Definitiv.
Um sich das Ganze einfach mal ein bisschen anzugucken und sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
Ich lade alle Muslime und Juden und griechisch- oder russisch-orthodoxen ein, sich das auch anzugucken. Denn die Judas-Geschichte gibt es natürlich letztlich in allen Veröffentlichungen, egal in welches religiöse Buch man schaut. Und es ist keine Frage von, ich sag mal, Orthodoxität oder von Atheismus. Es ist einfach erstmal eine spannende Geschichte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste daran.
Genau, ich hätte noch, würde noch mal gern auf die Form. Es ist ja als Monolog konzipiert. Das heißt, es steht ein Schauspieler auf der Bühne und redet.
Richtig.
Und ganz dumme Frage, wird das nicht langweilig?
Also der Clou, den ich ja gerade schon beschrieben habe, ist, dass unser Bühnenbildner Kai Anthony eine riesige Reproduktion aus quasi Pappmaché-Figuren des letzten Abendmahls geschaffen hat. Und dadurch hat natürlich Judas immer potenzielle Gesprächspartner. Ich gebe dir völlig recht, dass Theaterform des Monologs manchmal ein bisschen ermüdend sein kann, weil man ja schon am Anfang, wenn man um 20 Uhr drin sitzt, weiß, jetzt kommt einer und dann kommt keiner mehr. So. Aber ich glaube, sowohl Martin Bringmann mit seiner schauspielerischen Kraft als auch die sehr lockere Gestaltung durch das Motiv des letzten Abendmahls gibt da viele Chancen. Dieses Stück wird ja sehr häufig gespielt. Es wird beispielsweise auch sehr häufig direkt in Kirchenräumen gespielt. Und ich habe das auch schon mal so gesehen und fand natürlich den Ort einfach sehr beeindruckend, weil Kirchen ja oft einfach sehr beeindruckend sind. Aber es ist dann eben fast noch ein bisschen mehr religiös belastet, weil man sich in diesem Raum natürlich anders fühlt als in einem, nennen wir es mal, neutralen Theaterraum. Wir spielen es ja im LTT oben mit 50 Plätzen, also es ist auch sehr intim. Und eben mit dem besonderen Bühnenbild des letzten Abendmahls, das eben viele Spielmöglichkeiten gibt, die man sonst als alleiniger Schauspieler in einem riesigen Kirchenraum eher nicht hat.
Noch Fragen? Dann würde ich fast vorschlagen, wir springen weiter zum nächsten Stück.
Ja.
Geisterstunde im Chelsea Hotel.
Ja.
Am 14.02. die Premiere. Was hat es mit dem Chelsea Hotel auf sich?
Das Chelsea Hotel gibt es ja tatsächlich in New York. Es war in den End-60er, Anfang 70er Jahre der Treffpunkt für Künstler und für Freigeister. Also Schriftsteller wie Arthur Miller und Jack Kerouac, Maler wie Salvador Dali oder Andy Warhol. Von denen hängen wirklich riesige Bilder im Foyer dieses Hotels, weil sie einfach damals ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten. Und der sehr kunstsinnige Inhaber dieses Hotels hat gesagt, das ist mir egal, wenn du nicht bezahlen kannst, dann schenk mir halt eines deiner Bilder. Und die hängen da einfach tatsächlich noch. Aber es sind natürlich auch sehr viele Musiker da gewesen. Patti Smith allen voran, also die Grandmother of Punk, quasi die Hauptfigur in diesem Stück ist, das wir am 14. Februar uraufführen. Dieses Chelsea Hotel ist in den 2000er Jahren sehr heruntergekommen. Der alte Besitzer war längst verstorben und die Erben hatten kein Interesse, ein Hotel zu führen. Und so wurden so peu à peu das höchste ist der 38. Stock, wurden von oben nach unten immer mehr von diesen eigentlichen Hotelzimmers verkauft und Luxus saniert. Und die Bedrohung ist nach wie vor, dass das wirklich sich bis nach unten, bis in die Lobby, wo die wunderbaren Bilder von Warhol und von Salvador Dali hängen, dass sich das so fortsetzt. Das ist eine wahre Geschichte. Es ist auch so weit gegangen, dass die Türen der einzelnen Hotelzimmer, hinter denen dann Leute wie Bob Dylan oder Bob Marley oder Leonard Cohen und so weiter gewohnt haben, dass die versteigert wurden und musikverrückte Leute viele, viele tausend Dollar bezahlt haben, um so eine Originaltür aus dem Chelsea Hotel zu besitzen. All das irgendwie, um Geld zu retten, um wenigstens die unteren Stockwerke als Hotel weiterführen zu können. Und die Geschichte, die wir jetzt da herum erfinden, ist, dass eben Patti Smith ganz viele Musiker eingeladen hat, nochmal ins Chelsea Hotel zu kommen, um ein letztes Konzert zu geben und das auch als Platte aufnehmen zu können, um quasi als Benefizaktion das Chelsea Hotel zu retten. Und das Prinzip ist ähnlich wie das Stück Forever 27, das wir über 80 Mal im LTT gespielt haben in den letzten Jahren und was kurz vor Silvester letzte Vorstellung hatte. Aber das Prinzip eben unter der Leitung von Heiner Kontschak, dass unsere Schauspieler, die alle sehr gute Musiker sind, live und alleinig ihre Instrumente spielen, dass da also keine Band engagiert wird, sondern die Schauspieler spielen eben Leonard Cohen spielen, Patti Smith spielen, Joni Mitchell spielen, Bob Marley spielen, Sixto Rodriguez spielen, Tom Waits. Und zu den entsprechenden Anlässen in diesem Stück greifen sie sich ihre Gitarren oder setzen sich ans Schlagzeug und spielen eben die großen Hits der eben gerade erwähnten Musiker.
Was ist denn an, also das ist ja eine Art Konzert dann wirklich. Mhm. Was ist die Besonderheit daran? Wie war die Arbeit damit? Wie war die Inszenierung, das Ganze?
Gut, das alles ist ja noch mitten im Prozess. Ne? Wir sind jetzt also knappe fast fünf Wochen vor der Premiere. Das heißt, im Moment teilen sich der Regisseur Jan Jochimski, der die szenische Arbeit übernimmt, und eben Heiner Kontschak, der musikalische Leiter ist, die Schauspieler immer unter sich auf, um eben entsprechend zu proben, und dann wird das Ganze zusammengebaut. Und das Besondere ist eben einfach zu schauen, wir wollen ja die Songs von Tom Waits oder Joni Mitchell oder Patti Smith nicht einfach nachspielen eins zu eins. Das wäre, finde ich, auch frevelhaft diesen großen Musikern gegenüber. Sondern man muss eine eigene Version finden, eine eigene Auslegung, die einfach den Spaß daran verdeutlichen. Und sie sollten natürlich thematisch diese Songs immer zu dem passen, was eben szenisch erzählt werden soll. Es ist dann eben, deshalb heißt es Geisterstunde im Chelsea Hotel, weil wir natürlich mit lebenden und toten Musikern zugleich agieren. Das heißt, es gibt natürlich Figuren wie eben Patti Smith, Joni Mitchell, die sind ja noch am Leben, oder Bob Dylan oder Tom Waits, die natürlich selbstverständlich dort auftauchen können. Aber bei Leonard Cohen wird es schon merkwürdig und bei Bob Marley noch viel mehr, denn der ist noch wesentlich länger tot. Aber wie gesagt, es ist eine Geisterstunde. Es ist auch die Beschwörung einer guten alten Zeit.
Wurden dann dafür extra Schauspieler gesucht, die auch musikalisch talentiert sind, oder hattet ihr schon genug im Ensemble?
Die haben wir im Ensemble, wobei wir grundsätzlich, aber unabhängig jetzt von dieser konkreten Produktion, immer darauf achten, dass die Schauspieler, die wir fest für unser Ensemble engagieren, musikalisch sind, also zumindest singen können. Und manchmal hat man einfach das Glück, dass man jemanden hat, der extrem gut Gitarre spielt, oder man hat wirklich jemanden, ich nenne nur Dennis Junge aus unserem Ensemble, der ist so ein Multi-Instrumentalist, der spielt Gitarre und Bass, der spielt Klavier, der spielt Schlagzeug. Also das ist so ein Glücksfall, wo man sagt, also den kannst du einfach überall hinsetzen und gib ihm ein Instrument in die Hand, er macht was draus.
An der Stelle würde ich sagen, wir machen kurz Musik, und passend zu dem inszenierten Konzert spielen wir einen Song, den hast du dir gewünscht?
Ja, Sixto Rodriguez. Das ist für mich die spannendste Figur. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Sixto Rodriguez war ein ganz einfacher Amerikaner, der in seiner Freizeit Musik gemacht hat und mal eine Platte aufgenommen hat. Er lebt in Chicago und er hatte überhaupt keinen Erfolg damit, außer in Südafrika. In Südafrika war das ein Megastar, aber durch die damalige Apartheid-Politik drang ja aus Südafrika nichts nach draußen. Aber die Plattenfirma hat, ich glaube, über 600.000 Alben von Sixto Rodriguez verkauft und hat das Geld eingesackt und ihm nicht mal was davon gesagt. Und nach Ende des Apartheid-Systems, also mit Nelson Mandela, kriegte Sixto Rodriguez in Chicago plötzlich eine Einladung nach Südafrika, um Konzerte zu spielen. Und er hat gesagt, wieso das denn? Ja, du bist da unten ein Megastar. Und er fuhr nach Südafrika und hat vor über 500.000 Menschen ein Konzert gegeben. Und seitdem ist er so ein bisschen rehabilitiert, aber da war er auch schon weit über 60, als er plötzlich seine Karriere begann.
Wir reden gerade über eine anstehende Premiere, Geisterstunde im Chelsea Hotel am 14. Februar, die Uraufführung. Ein inszeniertes Konzert. Meine Frage wäre jetzt noch, wie viele Leute, also ich kann mir vorstellen, dass bei so einer musikalischen Inszenierung noch mehr zu organisieren gibt als bei einem normalen, oder täuscht mich da meine Idee?
Ne, es ist schon aufwendig natürlich, ne? Also alleine, was die Tontechnik leisten muss, die verschiedenen Instrumente abzunehmen, plus eben 7 Stimmen, wir haben 7 Schauspieler auf der Bühne, das ist schon eine große Herausforderung. Wir sind ja einfach auch nur ein kleines Theater, und das ist schon immer dann eine große technische Herausforderung. Das ist bei Forever 27, was jetzt gerade eben abgespielt wurde, schon so gewesen, und das wird bei der Geisterstunde im Chelsea Hotel genauso sein. Man muss ja auch sagen, es sind ja dann so viele unterschiedliche Stile. Ne? Wenn man einfach ein normales Konzert einer Band abmischt, dann weiß man, okay, das ist entweder eine Rockband oder es ist eine Punkband oder es ist eine, was weiß ich, ein Schlagersänger. Also mischt man in einer gewissen, ja, in einem gewissen Genre. Hier muss von Bob Marleys Reggae bis hin zu dem gerade gehörten, eigentlich sehr coolen Sugarman von Sixto Rodriguez bis hin wirklich zu so punkigen Nummern von Patti Smith alles abgedeckt werden. Das ist schon auch gerade für die Tonabteilung eine sehr große Herausforderung.
Und wenn du das Forever 27 erwähnst, also es werden ja wahrscheinlich ein paar gesehen haben, weil das ja ziemlich lange lief und
über 80 Mal,
genau, ja. Erfolgreich war. Gibt es da irgendwelche Parallelen? Ist das wie eine Art zweiter Teil dazu?
Nee, zweiter Teil kann man das nicht nennen, aber viele, viele Hörer werden Heiner Konczak kennen und viele, viele Hörer kennen seine Musikerbiografien. Ich sage mal vor allen Dingen Rio Reiser, König von Deutschland, was hier am LTT vor, ich weiß nicht, über 10 Jahren uraufgeführt worden ist, das inzwischen aber auch an vielen, vielen anderen deutschen Theatern nachgespielt wird. Oder eben sein Woody Guthrie-Abend oder sein Bob Dylan-Abend, The Times They Are Changing und so weiter. Er beschäftigt sich gerne mit musikalischen Biografien. Und bei Forever 27 waren es ja dann schon 6 Musiker, nein 7 sogar, mit Amy Winehouse, die ja kurz vor Toresschluss noch hereinschneite, waren es ja auch kleine musikalische Biografien. Und insofern ist es hier so ein ähnliches Prinzip, aber hier ist es noch eine viel konsequentere Story. Dazu muss man auch sagen, dass Heiner Konczak in Anführungsstrichen nur die musikalische Abteilung hier in diesem Fall leitet oder betreut. Wir haben dann eben noch einen Autoren, Andreas Guglielmetti, der ist auch Schauspieler bei uns im Haus und ist auch ein Musikverrückter und hat sich über den Sommer wirklich wochenlang in musikalische Biografien eingearbeitet. Und dazu eben Jan Jochimski als sehr erfahrener Regisseur, sodass ich denke, dass dieses Dreierteam sich noch mehr befruchtet, um eben dieses inszenierte Konzert, wie eben der etwas sperrige Begriff ist, auf die Bühne zu bringen.
Im Februar, direkt einen Tag danach, gibt es eine dritte Premiere für Immer schön, wo du auch selbst als Dramaturg, ja, mitgewirkt hast, wenn ich richtig informiert bin.
Immer noch mitwirke.
Oder mit, genau. Ja. Entschuldigung. Was hat es damit auf sich, für Immer schön?
Das ist ein ganz, ganz interessantes Stück. Das ist vor 2 Jahren uraufgeführt worden. Das war ein Auftragswerk des Nationaltheater Mannheim. Die haben ja den Luxus, dass sie eigentlich jedes Jahr einen sogenannten Autor in Residence haben, also einen Hausautor, und das war vor 2 Jahren Noah Hedel, ein aus Michigan stammender junger Autor, der eben dann für Mannheim für Immer schön geschrieben hat. Everything's Beautiful heißt, ist der Originaltitel, also für Immer schön ist eigentlich ein bisschen falsch übersetzt, sondern eigentlich müsste es Alles ist schön sagen, aber für Immer schön ist schon auch programmatisch. Denn es ist die spannende Geschichte einer Handelsvertreterin, die mit ihrem Rollkoffer voll Kosmetika von Tür zu Tür geht. Wir kennen das in Deutschland ein bisschen, meine Mutter hat das mal gemacht in den 70er Jahren. Wir kennen das ein bisschen vom Avon-Beratung, ne, oder Avon oder wie auch immer man sagen will. Auch das gibt es ja immer noch, auch wenn heute weniger die Damen mit dem kleinen Köfferchen vor der Tür stehen, sondern das Ganze findet eher online statt. Aber es gibt auch in Deutschland nach wie vor diese Avon-Beraterinnen, die eben auf Kommission in ihrem Freundes-, Bekannten-, Nachbarschaftskreis Kosmetika verkaufen. Und eine solche Handelsvertreterin ist eben Cookie Close. Und wir werden in also knapp anderthalb Stunden, die das Stück so dauern wird, 20 Jahre ihres Lebens abspulen. Also das muss man sich so vorstellen, dass sie einen jungen Mann kennenlernt, beispielsweise als sie mal irgendwo klingelt und eigentlich fragt, ist deine Mutter zu Hause? Und den vernascht sie dann, diesen jungen Mann, und kommt quasi direkt nach dem sexuellen Akt mit dem Kind auf die Bühne. Und ein paar Minuten später ist das Kind 16, drogenabhängig, und so. Das wird also, es ist wirklich so ein Kaleidoskop von 20 Jahren, ja, man muss sagen, beruflichem Misserfolg. Denn Cookie zieht mit ihrem Rollköfferchen herum und es will keiner mehr was kaufen. Aber sie hat ein Mantra, das sie wirklich das sie durchzieht: kämpfen, Cookie, atmen, lächeln. Und dann sagt sie Showtime und klingelt an der nächsten Tür. Wird fast immer abgewiesen, außer von einem Herrn, der gerne Crossover trägt und also da entsprechend ein bisschen was bei ihr kauft. Aber ansonsten ist sie einfach beruflich sehr, sehr unerfolgreich. Aber sie geht weiter, sie geht immer weiter. Also wer vielleicht sich in der Theaterliteratur ein bisschen auskennt, der kennt Den Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Miller, wo Willie Loman ein völlig unerfolgreicher Handelsvertreter ist, aber dieses Stück ist aus den 50er Jahren. Und da lernen wir einfach mehr den familiären Hintergrund von Willie Loman kennen. Wir sehen ihn eigentlich nicht von Tür zu Tür ziehen. Das sehen wir aber eben in diesem Stück. Und diese Niederschläge und dieser Misserfolg ist so greifbar, dass das wirklich eine tragische Figur ist. Und natürlich muss man sich fragen, irgendwie bei aller Gendergerechtigkeit oder bei allen Genderfragen, warum tut sich eine Frau sowas überhaupt an? Ja, und was für einem seltsamen Traum läuft sie eigentlich hinterher? Und warum quittiert sie das nicht alles und sagt, ich habe jetzt ein Kind und ich kümmere mich um mein Kind? Sie tut alles andere. Das Kind rutscht natürlich in die Drogenkriminalität ab, weil die Mutter sich nicht kümmern kann, weil sie einem amerikanischen Traum hinterherläuft, möglichst viel Geld zu verdienen und möglichst erfolgreich zu sein und nicht Empathie oder Liebe für ihr eigenes Kind zu empfinden.
Was für eine Person ist denn dann Cookie? Wenn man das so hört, denkt man ein bisschen verblendet. Trifft es zu?
Verblendet ist ein völlig richtiges Wort. Ehrgeizig bis unter die Haarspitzen, auch von sich unglaublich überzeugt. Für immer schön, ne? Das ist der Titel dieses Stückes. Und ich habe schon gesagt, wir sehen sie 20 Jahre lang und wir sehen natürlich auch wirklich den äußeren Verfall einer Frau, die aber ständig noch grellere Farben auflegt, noch mehr versucht, das Gesicht zuzuspachteln, um wirklich zu sagen, ich war schön, ich bin schön, ich bleibe schön und ich verkaufe Schönheit. So, und ich bin mein eigenes Werbeschild sozusagen. Aber dass das nicht funktionieren kann, können wir uns alle vorstellen. Aber es ist wirklich, und dieser amerikanische Traum, den wir immer irgendwie so vom Tellerwäscher zum Millionär definieren, der ist wirklich so in sie eingepflanzt, dass sie gar nicht anders kann. Sie muss weiterziehen mit ihrem Rollköfferchen. Sie bestellt auf eigene Rechnung die teuersten neuen Produkte, bleibt natürlich drauf sitzen. Und das ist wirklich ein Schicksal und eben deshalb die Frage, was ist das wert? Also was laufen wir vielleicht wirklich hinterher, was vielleicht völlig falsch definierte Ziele sind?
Spannend. Für mich klingt das jetzt so, als hätte das auch ganz viele, aber vor allen Dingen auch mehrere, eben zum einen dieses ständige Scheitern, berufliches amerikanische Traum, aber auch, es geht ja um Kosmetik, die für immer schön ist, die Idee von, in der Beschreibung steht Dienerin der Schönheit, was ja auch schon immer, aber auch gerade jetzt auch wieder eine aktuelle Relevanz hat. Ich denke da an Influencerinnen auf Instagram,
ja, genau. Die haben halt andere Methoden heutzutage. Das sind Methoden, die würde Cookie Close gar nicht verstehen, weil sie ein absolut analoger Mensch ist. Aber du beschreibst es völlig richtig. Also Influencerinnen, die uns mit Schminktipps irgendwie und natürlich eben mit entsprechenden Produkten, die dann dahinter stehen, erfreuen oder belästigen, je nachdem. Genau das ist das, was Cookie wirklich auf der Straße tut. Und da ist eben auch wirklich dieses fragwürdige Ideal zu hinterfragen, was bedeutet uns Schönheit, Äußerlichkeit, was bedeuten uns Markenklamotten und so weiter und so fort. Und das sind natürlich wirklich die gesellschaftspolitischen Hintergründe, Noah Hedel da wirklich, egal ob es in Amerika spielt oder, also es spielt in Amerika, aber es ist absolut 1:1 zu übersetzen auf eine deutsche Realität.
Und deine eigene Rolle, du hast ja vorhin schon über die Aufgaben eines Dramaturgen gesprochen, gibt es denn jetzt gerade für das Stück Besonderheiten oder was war besonders, dieses Stück zu begleiten? Oder noch zu begleiten.
Ja, also der Regisseur Dominik Günther und die Ausstatterin Sandra Fox und ich, wir arbeiten ja jetzt schon seit ein paar Jahren sehr gut zusammen, haben Sophia der Tod und ich gemeinsam gemacht und Miss Sarah Sampson und so. Also gerade Dominik Günther und Sandra Fox sind ein sehr eingespieltes Team, auch was die Optik angeht. Sie lösen sich immer von einem Bühnenrealismus, also wenn beschrieben ist, eine Straße mit vielen Türen, wo Cookie dann eben immer wieder anklingelt und so weiter, das interessiert die überhaupt nicht. Dieses Bühnenbild wird ein großer Farbkasten verschiedener Lippenstifte und Lipglosses sein, die man eben so Farbfelder, die man aufstoßen kann und dann erscheint jemand dahinter und dann sind es auch mal mehrere Farbfelder, sodass jemand stehend gesehen werden kann oder liegend gesehen werden kann. Also es gibt keinen Realismus in diesem Bühnenbild. Und das ist natürlich dann in der Vorbereitung auch eine Mitentscheidung des Dramaturgen. Wollen wir so einen abstrakteren Weg gehen oder hält dieses Stück das nicht aus? Aber dieses Stück hält das sehr gut aus, weil es wirklich sehr absurd und modern ist. Und noch dazu wird durch eine Felderkonstruktion auf dem Bühnenboden, wo so verschiedene 50 mal 50 Zentimeter große Felder sind, also es ist absolut schwierig, sich da fortzubewegen, noch dazu mit dem Rollkoffer. Und in diesen Feldern sind dann auch verschiedene Substanzen, die einen mal quasi sprichwörtlich in den Dreck ziehen oder nass machen oder wie auch immer man es sagen will. Also es hat auch das einen gewissen Symbolismus für den Misserfolg und für aber auch den steinigen, schmierigen, schwierigen Weg, den Cookie in ihrem Leben zu bestreiten hat. Und das sind natürlich so Entscheidungen, die wir vor einem halben, dreiviertel Jahr gefällt haben und womit natürlich das Konzept entsprechend gestaltet wurde.
Wir haben schon über drei anstehende Premieren gesprochen. Jetzt wollten wir noch mal auf was anderes zurückkommen, eine Besonderheit im LTT, das Frauentheater. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Das Frauentheater Purpur heißen sie ja, unter der Leitung von Uschi Farmers, gibt es jetzt 20 Jahre, also das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und die haben in den letzten Jahren ja immer mit Eigenproduktionen, eigenentwickelten Themen und Stücken wirklich ihr Publikum gefunden im LTT. Und deshalb ganz wichtig, dass wir es heute erwähnen, weil heute Abend ist die Premiere von Ende gut und der Titel Wo bitte geht's raus aus dem Pflegenotstand. Und das ist ein, wie ich finde, so aktuelles und großartiges Thema. Ich bin da selbst ein bisschen betroffen durch meine Mutter. Und sie nennen das, dieses Frauentheater Purpur nennt das eine spielende Diskussion. Das möchte ich ein bisschen erläutern, denn Uschi Farmers hat mal in Brasilien einen Theaterworkshop gemacht mit dem unglaublich in Theaterkreisen verehrten Augusto Boal. Und der macht eben so eine Form von Theater, dass er nämlich zunächst Szenen spielen lässt, die eine Gruppe einstudiert hat, erprobt hat und sie dann zur offenen Diskussion stellt. Das heißt, das Publikum darf nicht nur mitdiskutieren, das Publikum darf sogar spielerisch eingreifen, darf aufspringen und mitspielen, um vielleicht der Geschichte eine völlig neue Wendung zu geben. Und das ist ja so ein bisschen Improvisationstheater, aber eben nur halb, weil es immer von einer einstudierten Szene ausgeht. Das heißt, die Schauspieler haben eigentlich ein fertiges Produkt und müssen dann reagieren auf das, was die Zuschauer vielleicht an völlig neuen Ideen, auf die die Gruppe in ihrer Erarbeitung vielleicht gar nicht gekommen ist, neu zu definieren, eine neue Richtung einzuschlagen, einen neuen Weg zu gehen oder auch den zu verwerfen. Und da kann es natürlich sehr spannend werden, wie weit sich A, die Spielerinnen des Horntheaters als auch die ZuschauerInnen sich da einigen oder vielleicht sogar in einen Konflikt geraten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und das Ganze wird erzählt in 5 Bildern, die eben in einem Pflegeheim in Deutschland spielen. Aber es geht eben nicht nur um die Gepflegten, sondern es geht auch um das Pflegepersonal und um die Angehörigen. Und wie ich gerade schon erwähnte, ich bin da selber ein bisschen betroffen durch meine Mutter. Es ist schon krude und abstrus, was man da teilweise miterleben muss, vor welche Entscheidungen man teilweise gestellt wird oder wo einem Entscheidungen abgenommen werden, wo man gerne mal ein Wort mitgeredet hätte. Ich glaube, dieses Thema Pflege, ich sag gerade gar nicht wirklich Pflegenotstand, aber das allgemeine Thema Pflege in Deutschland ist wirklich ein unglaublich wichtiges.
Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also wenn die Zuschauer wirklich mit eingreifen, gibt es dann wirklich ein Ende, was als Resolution rauskommt? Oder ist das irgendwie offen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also Resolution würde ich es nicht nennen, weil das wäre ein zu großes politisches Wort, sage ich mal. Aber also das Bestreben ist schon, dass es natürlich nicht ausufert oder ins Endlose läuft, sondern dass man am Ende irgendeine Lösungsidee, das ist vielleicht das bessere Wort als Resolution, eine Lösungsidee definiert oder beschreibt oder findet. Eventuell sogar in einem Konsens, aber das kann durchaus auch ein Dissens sein, dass man einfach sagt, die einzige Lösungsidee, die wir für diesen Punkt haben, ist, wir haben keine. Auch das muss man zulassen. Aber ich finde, das, was ich eingangs schon bei Judas sagte, Theater sollte immer Diskurs sein und nicht einfach, einer spielt dem anderen was vor. Und das ist wirklich die nahezu vollendete Praxis, die Uschi Farmers mit ihrem Frauentheater da bietet.
Und was passiert, wenn keine der Zuschauer oder ZuschauerInnen eingreift?
Auch da gibt es natürlich, Uschi hat das ja eben bei Augusto Boal gelernt, gibt es Tricks, gibt es Mittel, gibt es auch Herausforderungen oder Provokationen, wo man sich, glaube ich, als ZuschauerIn gar nicht wehren kann oder gar nicht herausziehen kann. Haltung ist ja einfach etwas, was wir alle haben sollten. Und die Neutralität dazu bewahren, glaube ich, dürfte grundsätzlich allen ZuschauerInnen sehr schwer fallen.
So, also heute Abend.
Heute Abend ist die Premiere um 20 Uhr in der Werkstatt. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Karten gibt für heute Abend, aber das sehen Sie im Netz auf www.landestheater-tübingen.de oder einfach an der Kasse anrufen. Es gibt auf jeden Fall, zumindest im Januar habe ich die beiden Vorstellungen noch auf dem Schirm, am 16. und am 24. Januar noch. Februar habe ich jetzt gar nicht notiert.
Am 2. Februar
gibt es zum Beispiel noch. Aber es wird auch weiter gespielt als diese Termine. Es geht weiter im März, April und so weiter. Ende gut heißt das Ganze.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und es gibt noch einen Anlass.
Ja, wir haben noch ein Jubiläum.
Noch ein Jubiläum.
Ja, nochmal 10 Jahre drauf. 30 Jahre Theatersport in Tübingen. Theatersport, glaube ich, sagt jedem in Tübingen und Umgebung irgendwas. Das ist ein Format, wo zwei Mannschaften gegeneinander durch Improvisationen Punkte sammeln. Vor 30 Jahren hat Volker Quandt dieses Format in England oder vor mehr als 30 Jahren in England entdeckt. Und Volker Quandt war damals Leiter des, damals hieß es noch Kinder- und Jugendtheater, heute Junges LTT. und hat gesagt, lass uns das machen. Das ist so spannend, das ist so aufregend, das ist so neu, was da der Keith Johnston in England kreiert hat. Und tatsächlich ist Tübingen bis heute die Europastation. In London oder in England ist das fast schon wieder ein bisschen eingeflogen. Also es ist in Europa wirklich die Nummer eins. Ne? Und es gibt wirklich nur drei Städte, in denen das noch konsequenter gemacht wird. Das sind Vancouver und Seattle und San Francisco. Da ist das eben auch ein Mega-Hype. Aber hier bei uns in über 2800 Vorstellungen hat man hier über 700.000 Zuschauer erreicht in den letzten 30 Jahren. Am 13. Januar 1990 war es das erste Mal. Und jetzt haben wir eben am 25. Januar, am Samstag, das große 30 Jahre Theatersportjubiläum. Und da hat sich Volker Quandt, der das ja immer noch leitet nach 30 Jahren, hat sich da was ganz Besonderes ausgedacht. Es gibt nämlich vier Routen. Also, man trifft sich zum Beispiel bei der Route A in der LTT-Werkstatt, geht dann in den Rathaussaal und zuletzt ins Deutsch-Französische Kulturinstitut. Route B geht über Café Haag, Begegnungsstätte Hirsch und Danson Tanzstudio. Route C geht über den Unverpacktladen im Nonnenhaus, über die alte Anatomie zum Deutsch-Amerikanischen Institut, und Route D geht vom Club Voltaire ins LTT oben und dann in den Löwen. Und schließlich um 22.30 Uhr treffen sich alle fast 500 Zuschauer dann im LTT zur großen Abschlussveranstaltung. Das ist ein Riesenprogramm. Und die Zahl 30 steht immer irgendwie im Mittelpunkt. Also es wird immer an den Orten, die ich gerade genannt habe, 30 Minuten eine Impro-Show zu einem gewissen Thema geben. Dann sind 30 Minuten Pause, sodass die Leute von Ort zu Ort wandern können. Und dann gibt es wieder 30 Minuten am zweiten Ort, 30 Minuten Pause, 30 Minuten am dritten Ort, 30 Minuten Pause, um ins LTT zu kommen. Dann sind es 30 Künstler, die dabei sein werden. Und Volker Quandt habe ich schon genannt, seine wunderbare Frau Schoko ist dabei, aber eben auch ganz, ganz viele von den ganz alten Recken. Heiner Kontschak zum Beispiel wird dabei sein, der vor 30 Jahren schon zur Besetzung gehörte. Harry Kienzler, Romeo Meyer, Jakob Nacken, Helge Thun wird dabei sein, Udo Zepetzauer, Samuel C. Hentner, also alles Leute, die seit vielen, vielen Jahren zu den ganz beliebten Künstlern des Theatersports gehören. Und man kann die alle in diesen einzelnen Stationen sehen und vor allen Dingen dann eben auch zum Abschluss um 22.30 Uhr im LTT. Das wird, glaube ich, ein irrsinniger Abend von 18 bis 0 Uhr.
Klingt auch sehr, sehr spannend. Wenn man sich dann eine Karte holt, muss man sich aber für eine Route entscheiden.
Genau, man muss sich für eine Route entscheiden. Und ich glaube, es gibt wirklich nur noch ein paar Kleckerkarten für eine Route. Ich glaube, die meisten sind ohnehin schon ausverkauft. Aber auf jeden Fall versuchen, weil das ist wirklich also eine ganz besondere Sache. Und man lernt natürlich auch völlig andere Orte kennen. Also Café Haag, okay, das kann man auch so besuchen, aber in den Rathaussaal kommt auch nicht jeder oder in die alte Anatomie. Das ist ja schon dann immer noch mal ein bisschen was anderes.
Und was sind die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Stationen, zwischen den Wegen?
Also es gibt wirklich so Themen, ne? Zum Beispiel die erste Route startet in der LTT-Workshop unter der Überschrift Die Lust am Scheitern. So, und das ist Volker Quandts Spezialgebiet, weil er natürlich als Chef dieser Impro-Gruppe immer sagt, Leute, ihr müsst alles reinhauen in die Waagschalen, aber es kann auch alles schief gehen. Ne? Dann Deutsch-Französischen im Institut entsteht entweder eine Oper oder ein Musical oder eine Mischung aus beiden. Und da ist es eher dann so die musikalische Herausforderung an das Publikum, das ja immer mitentscheiden darf, das immer diese Begriffe reinwerfen darf. Welches Genre wollen wir spielen, zu welchem Thema und wer soll mitspielen? Und im Rathaussaal beispielsweise, da stellt jemand seine 12 mitgebrachten Musikinstrumente vor und lässt dann das Publikum entscheiden, welche Songs er auf welchem Instrument zu spielen hat. Also völlig unterschiedliche Dinge. Im Hirschen gibt es einen Impro-Chor, das heißt innerhalb einer halben Stunde wird versucht, einen Chorgesang auf die Beine zu stellen. Das ist wirklich für die musikalischen Leute sehr interessant. für mich immer das Schönste wäre mal im Café Haag mittags in der Weihnachtszeit bei der kleinen Impro-Show war, wo Shoko Quandt dann ihre wunderbare japanische Nudelsuppe, dieses Ramen kocht, das zum Eintrittspreis gehört. Das gibt es eben auch in der zweiten Gruppe im Café Haag. Das ist eben Esskultur und Impro-Show. Und in der Tanzschule Danzon steht natürlich alles unter dem Oberbegriff Tanz. Dann gibt es noch Impro for Future, eine Impro-Collage. Dann gibt es einen Impro-Poetry-Rap, also kein Poetry-Slam, sondern es muss ein Poetry-Rap sein. Es gibt eine Music-Box, es gibt einen Impro-Film, natürlich im Löwen. Und es gibt die Impro-Zaubershow von Helge Thun. Also ein so breites Kaleidoskop von verschiedenen Impro-Formaten. Ich glaube, das kann auch wirklich nur Volker Quandt mit seinem Harlekin-Theater. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass das LTT immer noch die Heimat dieser Gruppe und dieses Programms ist.
Dann würde ich sagen, vielen Dank. Wir sind damit auch schon am Ende angekommen für heute.
Ja.
Ja. Danke, dass du hier warst.
Hat mich sehr gefreut.